Heute haben wir eine extrem wichtige Folge mit einem wichtigen Thema, nämlich das Thema Steuern, von wie fange ich wirklich an, auf Amazon zu verkaufen, bis wie bin ich wirklich ein großer Seller, bis hin zum Exit im Unternehmensverkauf, welche Steuern muss ich alle beachten, wie sind die konkreten Schritte, welche Stolperfallen gibt es. All das klären wir in der heutigen Folge mit Thomas Matischek, unserem Steuerberater, und los geht's. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show.
Guten
heute
Tag.
Mal wieder mit Gast.
Wir haben heute einen super speziellen Gast, Thomas Matischek, ein Steuerberater. Thomas, warst du eigentlich schon mal bei uns im Podcast? Ich glaube nicht.
Nein, bei euch war ich bisher noch nicht im Podcast.
Du bist dafür sehr, sehr oft bei den Hackers im Live-Call oder in der Convention.
Genau, da bin ich regelmäßig, aber bisher, mein erster Podcast überhaupt, den ich mit euch mache.
Du hast, du hast eigentlich einen Ehrenplatz bei uns in der Community. Also er macht regelmäßig unsere Experten-Calls, du machst in der Convention deine Auftritte. Du bist eigentlich so ein bisschen für das Steuerliche verantwortlich, hast auch, glaube ich, sehr, sehr viele Mandanten im FBA-Bereich, wenn nicht sogar die meisten. Aber ich glaube, da würde ich einfach mal dir das Wort übergeben. Stell dich gerne mal kurz vor und was hast du mit FBA zu tun?
Ja, genau. Ich bin der Thomas Matischek, Steuerberater. Ich mache Steuerberater im Bereich E-Commerce so rund seit 2009. Also schon so ein bisschen länger. Während meiner Vorbereitungszeit auf die Beraterprüfung bin ich angefangen, selber etwas zu verkaufen. Dabei war Amazon noch nicht, konnte man noch kein Marktplatz oder sowas Teilnehmer werden, sondern ich habe über eBay angefangen, ein bisschen auch im eigenen Shop verkauft, und dann wurde das halt so eine kleine Eigendynamik, dass ich immer mehr Anfragen hatte von Händlern, die halt online verkauft haben. So, und in der Spitze, das haben wir jetzt ein bisschen reduziert, waren wir bei fast 600 Mandanten in dem Bereich, die halt überwiegend bei Amazon verkauft haben, aber auch klassische Webshop-Betreiber oder eBay-Verkäufer bis hin zu Influencer, Twitch-Streamer und alles, was quasi im E-Commerce rumkreucht und fleucht, betreuen wir im Augenblick.
Die ganze neue Welt, die für viele überfordernd ist.
Und es ist tatsächlich ja auch total spannend, weil diese Welt in Anführungsstrichen extrem schnelllebig ist. Das, was heute noch gut funktioniert, muss es morgen einfach nicht mehr. Und das mussten schon ganz, ganz viele andere Dienstleister zu spüren kriegen. Also auch wir hatten das auch tatsächlich, weil wir relativ schnell gewachsen sind. Muss man auch ehrlicherweise sagen, hat man viel Lehrgeld gezahlt, dass wir einfach jetzt nach und nach auch die Anzahl der Mandate wieder reduziert haben, um einfach eine deutlich bessere Betreuung vornehmen zu können. Das haben wir halt gerade jetzt so im Dezember abgeschlossen. Jetzt haben wir noch mal eine Zeit lang, wo wir keine neuen Mandate aufnehmen, und dann wird man einfach schauen, welche dass man einfach so ein bisschen Stockpicking macht, wie man das tatsächlich auch als FBA-Seller machen sollte. Und da kommen wir dann wieder zur Brücke. Und dass man einfach halt nur die Kunden, die Produkte anbietet, die man auch wirklich haben will, die wirklich dann auch margenträchtig sind, damit das Ganze halt auch zukunftsträchtig ist.
Ja, und schnelllebig, hast du gerade schon gesagt, ist auch der Umsatz unserer Kunden bei AMZ Hackers schnelllebig nach oben. Deswegen gehen wir heute die ganze Reihe einmal durch. Und zwar haben wir uns heute als Thema überlegt, einmal von vorne bis hinten die steuerlich-unternehmerische Journey zu besprechen. Also Marc und ich nehmen die nächsten Wochen nochmal die ganz generelle FBA-Journey auf. Also wie ist das Feeling eigentlich von 0 Euro bis 500.000 Euro oder bis zum Exit im Monat? Aber wir betrachten das Ganze jetzt auf steuerlicher Ebene. Also einfach, hey, am Anfang, ich habe gar keine Ahnung von Steuern, was muss ich tun? Und bis hin zu, ich mache 500.000 im Monat. Ich weiß immer noch nicht, ich habe immer noch keine Ahnung von Steuern, was muss ich tun? Und ich bin am Ende sogar beim Exit. Das sollte so der Fokus der heutigen Folge werden.
Genau, mega interessantes Thema, betrifft, glaube ich, auch tatsächlich alle in irgendeiner Art und Weise natürlich auf diesem Weg, denn alle haben mal klein angefangen, aber alle haben natürlich auch das Ziel, möglichst groß zu werden und sich im Markt nachhaltig zu etablieren oder halt einen Exit hinzulegen, je nachdem, welchen Fokus man dann hat. Das manchmal ergibt sich auch das eine oder das andere einfach aus dem laufenden Doing, aber jede Zeit hat auch so seine Besonderheiten.
Ja, apropos Fun Fact, apropos Anfang, du warst tatsächlich auch mein erster richtiger Steuerberater, als ich angefangen habe. Und warum sage ich richtiger? Ich hatte davor tatsächlich noch bei jemand anders angefangen, als ich mein Einzelunternehmen damals angemeldet hatte. Und Dann habe ich die gefragt, so, ja, wie sieht es denn aus mit E-Commerce und Amazon und so weiter, mit den ganzen APIs, könnt ihr das alles? Ja, ja, alles kein Problem, Amazon machen wir schon. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, obwohl ich da wirklich auch noch wenig Ahnung hatte vom Amazon-Thema, dass die das nicht gebacken bekommen, als sie dann um die Ecke kamen und meinten, ob ich denn nicht vielleicht die Bestellung auch ausdrucken kann, ihnen einzureichen. Habe ich dann wirklich, ich habe nicht mal den ersten Monat Buchhaltung abgegeben, ich habe direkt gecuttet. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Thomas, der redet irgendwie in manchen Podcasts und auf YouTube sehr schlau über Amazon FBA. Da frage ich jetzt mal an. Und seitdem 2015 oder so bin ich dann auch bei dir gewesen.
Genau.
Ja, so
einer der Dinosaurier quasi.
Das finde ich geil, ja. Wie du sagst, Marc. Er klingt schlau und das ist, glaube ich, bis heute so bei vielen, dass sie gar nicht wissen. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, bei 500k hast du immer noch keine Ahnung von Steuern. Du kennst die Basics, aber ich glaube, viele Sachen sind dann doch noch neu. Und da braucht man einfach einen Profi am Start. Lass doch mal anfangen mit jemandem, der sich dazu entscheidet, jetzt zu launchen und will jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt Januar, 17. Januar, ich möchte am 1.4. mein Produkt auf den Markt bringen, ich muss irgendwie Steuern zahlen, was muss ich tun? Schieß mal los, Thomas.
Genau, fangen wir einfach ganz normal an. Also ich entscheide mich, hey, ich will tatsächlich im FBA-Business Fuß fassen. Das ist mein Ziel, was ich erreichen möchte. Und ich fange vielleicht sogar nebenberuflich an, wie das einfach ja ganz viele machen, um ja möglichst viel Cashflow zu haben. Ich melde erstmal mein Gewerbe an, kriege den Fragebogen zur schuldigen Erfassung und dann kommen in der Regel schon die ersten Fragen. Was soll ich denn da eintragen? Ne? Weil der Fragebogen, der liest sich echt kompliziert, aber im Endeffekt geht es nur um eine Handvoll Fragen, die man beantworten muss. Denn sowas wie Adresse und Kommunikationsdaten kriegen wir alle hin. Aber Kleinunternehmer, ja, nein, Gewinn, was erwarte ich und brauche ich dieses OSS-Verfahren und dergleichen? So, und dann ist halt immer die Frage, wie will ich starten? Die Empfehlung ist tatsächlich, wenn ich als kleiner Händler starte, aber schon mit dem vollen Setup anzufangen, damit ich gleich in diesem Flow drinne bin, dass ich ruhig direkt als Regelbesteuerer anfange, ruhig auch mit OSS direkt anfange. Das sind zwar alles keine großen Werte, die da bewegt werden oder auch wenig Mehrwerte, vielleicht sogar ein bisschen mehr Kosten, die erzeugt werden, aber ich bin direkt drinne in dem Setup und muss nicht mich später einfach wieder mühevoll umstellen. Und klassischerweise, wenn ich schnell skalieren will, starte ich auch als Einzelunternehmer. Wenn ich große Ambitionen habe, könnte ich auch als Kapitalgesellschaft starten, aber das Einzelunternehmen hat einfach wesentliche Skalierungsvorteile. Denn als Einzelunternehmer startet man im Idealfall mit der Einnahmenüberschussrechnung. Das hat den Vorteil, dass tatsächlich nur Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt werden und keine Vermögen und Schulden. Und bei dieser Einnahmenüberschussrechnung führt es immer dazu, wenn ich Ware kaufe, ist es direkt eine Minderung meines Gewinnes. Mit der Folge, klassischerweise kaufe ich zum Jahresende nochmal viel ein oder mache mal eine Bestellung, dass ich also meinen Gewinn in eine Verlustzone drücken kann. Bin ich nebenberuflich oder bin ich hauptberuflich angestellt, wird der Verlust mit meinen Einkünften aus meiner Angestellten-Tätigkeit verrechnet. Ich habe dadurch eine Steuererstattung und ich habe so einen Hebel, den ich nutzen kann. Im Vergleich dazu habe ich eine Kapitalgesellschaft vom Setup her viel größer, viel aufwendiger, viel schwieriger auch abzuwickeln, wenn ich merke, ist nichts für mich. Aber der springende Punkt ist, bei einer Kapitalgesellschaft hat immer nur die Bestandsveränderung eine Auswirkung. Sprich, die Ware, die ich eingesetzt habe, um sie zu verkaufen, die wirkt sich aus. Das, was ich als Bestand habe, mindert nicht meinen Gewinn. Von daher wäre halt das Anfangssetup, wenn ich mir unsicher bin, wo die Reise hingeht, maximale Flexibilität und maximale Skalierungsmöglichkeit als Einzelunternehmer anzufangen mit der Regelbesteuerung und zum OSS-Verfahren direkt auch optiert. Dann brauche ich natürlich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, weil ich international verkaufe.
Bevor wir zur Umsatzsteuer-Nummer kommen, lass mich ganz kurz anhand eines Beispiels erklären, weil ich kann mich jetzt in den Seller hineinversetzen, der es noch nicht verstanden hat. Ich habe im April gestartet, ich habe am Ende des Jahres 30.000 Euro Gewinn stehen in meiner BWA und ich habe, wenn ich eine Einnahmenüberschussrechnung mache und nicht bilanziere, die Chance am Ende des Tages einfach am Ende des Jahres für 40.000 Euro Ware zu kaufen. Diese 40.000 Euro werden direkt verrechnet mit meinem Gewinn und ich stehe am Ende des Jahres mit 0 Euro Gewinn da, muss also keine Steuern zahlen. Wenn ich eine GmbH habe, bilanziere ich, habe 40.000 Gewinn, kaufe für 40.000 Euro Ware ein, aber mein Gewinn bleibt bei 40.000, weil man bilanziert und im Endeffekt verringert sich der Bankbestand, aber es erhöht sich der Warenbestand, aber trotzdem steht in der Bilanz diese 40.000 Euro drin. Was du jetzt, glaube ich, gerade meintest, das ist ein nicer Hack, zu sagen, okay, wenn ich Einnahmenüberschussrechnung mache, ich habe 40.000 Gewinn, ich kaufe für 60.000 Euro ein, habe effektiv in meiner Selbstständigkeit 20.000 Euro Verlust. Wenn ich jetzt einen Job habe, in dem ich 60.000 Euro verdiene, kann ich diese 20.000 von meinem Job abziehen lassen von der Steuer und kann sie mir zurückholen und kann diesen Liquiditätsvorteil nutzen, um mit der Ware oder mit der Steuer zu arbeiten, richtig?
Genau. Letztendlich führt dann halt immer das dazu, dass die Steuer, dass der Verlust mit meinen anderen Einkünften verrechnet wird, ich dadurch eine Steuererstattung habe und ich so einen weiteren Skalierungseffekt habe, den ich als Kapitalgesellschaft nicht habe, weil die Kapitalgesellschaft eine völlig eigenständige Person ist mit eigenen Steuererklärungen und halt nur den Einkünften, die sie nämlich aus dem FBA-Business in diesem Fall hat.
Ja, okay.
Wo liegen die Grenzen bis zur Bilanzierung? Ich glaube 60.000 Gewinn oder so oder 100.000
genau. Umsatz? Genau, also 60.000 Euro Gewinn und 600.000 Euro Umsatz. Und es ist im Augenblick noch so, dass wenn du die Grenze überschreitest, muss dich die Finanzverwaltung auffordern zu bilanzieren. Kommen wir gleich noch zu, aber das ist halt ein ganz entscheidendes Kriterium, gerade in Betriebsprüfungen, oder wir werden das jetzt mit der Steuer fahren, das Thema, dass die nämlich gesagt haben, hey, ihr hättet schon längst bilanzieren müssen, ihr seid da im Verzug, ihr habt ja selber Schuld, dass es jetzt gerade so weit gekommen ist, wo wir dann gesagt haben, nee, wann hat uns denn die Finanzverwaltung aufgefordert? Gar nicht, also nicht unser Problem, sondern euer Problem, liebe Finanzverwaltung. Na, okay. Aber da kommen wir gleich hinzu.
Okay, wollte ich gerade sagen, Bilanzierung kommen wir gleich noch zu. Ich bin dir eh ins Wort gefallen. Wir waren bei Steuernummer.
Genau. Also, im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung muss ich direkt auch anhaken, dass ich eine Umsatzsteuer-ID benötige. Denn die Umsatzsteuer-ID brauche ich für mehrere Punkte, nämlich unter anderem für meine Registrierung meines Amazon-Accounts. Ganz wichtig, damit ich dort auch als Unternehmer eingestuft werde, und zwar als vollständiger Unternehmer. Trage ich diese Nummer nicht ein, sieht zwar Amazon, dass man verkaufen will, behandelt einen aber wie eine natürliche Person. Heißt, Amazon stellt einen selber Rechnung mit Umsatzsteuer aus, was aus Amazons Blickwinkel total richtig ist, ist ein Selbstschutz, für den Händler aber dazu führt, dass er quasi doppelt Steuern zahlt, nämlich einmal an Amazon und einmal an die Finanzverwaltung. Und genau das kann man mit dieser Umsatzsteuer-ID vermeiden. Die ist also wirklich elementar. Was man bei der ganzen Gründung nicht vergessen darf, ist der Faktor Zeit. Wenn ich also, wie du gerade gesagt hast, im April starten will, dann muss ich aber jetzt im Januar auch tatsächlich schon flott werden und meine Steuernummer beantragen. Denn teilweise haben wir Zeiten von 2, 2,5, manchmal 3 Monaten, bis eine Steuernummer und Umsatzsteuer, die dann vorliegt, weil einfach die Finanzämter selber komplett überlastet, komplett zu sind. Deswegen darf man den Faktor Zeit nicht unterschätzen. Wenn du Glück hast, hast du in 2 Wochen deine Steuernummer und deine Umsatzsteuer-ID. Wenn es blöd läuft, hast du sie Anfang April nicht mal.
Ne? Bin ich immer umsatzsteuerpflichtig, wenn ich eine Umsatzsteuer-ID habe?
Nein, bist du nicht. Okay. Du kannst auch als Kleinunternehmer eine Umsatzsteuer-ID haben. Auch das ist leider nicht immer in der Finanzverwaltung bisher angekommen. Manche Finanzämter setzen dann auch ein Steuersignal, obwohl du Kleinunternehmer bist mit Umsatzsteuer-ID. Aber ja, du kannst Kleinunternehmer sein mit einer Umsatzsteuer-ID. Das heißt nicht, dass du Regelbesteuerer wirst.
Okay. Okay, gut. Das heißt, wir haben die eine Option, ich mache ein Einzelunternehmen, ich gehe zum Gewerbeamt, fülle den Wisch aus, ist eigentlich super einfach und selbsterklärend. Dazu haben wir auch ein Video in der Community gemacht und warte dann auf den Brief von der Finanzverwaltung und nehme einen Steuerberater zur Hilfe, das auszufüllen,
oder
ich
mache
es halt selber.
Ich grätsch mal eben dazwischen. Tatsächlich würde ich, wenn ich die Gewerbeanmeldung abgeschickt habe, proaktiv das Ganze anstoßen. Heißt, also da gehen wir nochmal 2 Schritte zurück, wenn ich noch nie eine Steuererklärung abgegeben habe elektronisch, melde ich mich unter www.elster.de an und bestelle mir eine Zertifikatsdatei. Mit dieser Zertifikatsdatei, wenn ich die nach 14 Tagen bekomme, kann ich mich im Elster-Portal anmelden und selbstständig den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und elektronisch übermitteln. Wenn ich warte, bis die Finanzverwaltung mir schreibt, so kann es sein, dass ich wieder einen Monat Verzug habe und ja einfach deutlich später meine Steuernummer und Umsatzsteuer-ID bekomme. Ah, deswegen proaktiv.
Das ist ein cooler Hack.
Oder ich sage halt zum Steuerberater, hey, mach du das für mich. Aber grundsätzlich kann das halt jeder selber und du sparst einfach Zeit.
Geht es auch für GmbHs?
Ja.
Okay, weil ich gründe nämlich jetzt bald eine. Das wäre dann genau wieder der Hack, denn direkt anfragen und nicht warten, bis sich das Finanzamt meldet.
Genau, bei der GmbH wäre es so, da würde ich das immer eben abwarten, bis die Eintragung tatsächlich erfolgt ist, bis der Notar das auch tatsächlich an das Amtsgericht übermittelt hat. Sprich, die Einlage ist auf dem Bankkonto eingezahlt. Wenn das der Fall ist, brauchen wir nur eine Kopie des Vertrages oder du selber hast eine Kopie des Vertrages, trägst die Daten ein. Musst eben nur darauf achten, bei der Frage, ob die Gesellschaft schon eingetragen ist, trägst du halt Nein ein, lässt du offen und wirst vielleicht ein paar Daten hinterher schicken müssen, aber du bist dann schon mal im Flow.
Okay, Marc und ich haben das zwar schon ein paar Mal gemacht, aber ich glaube, viele der Zuhörer nicht, GmbH-Gründung. Also wir haben jetzt gerade ein Unternehmen abgedeckt. Lass uns mal im Schnellverfahren kurz die Abläufe der GmbH durchgehen.
Auch total easy. Das Einzige, was du brauchst, ist Namen erst einmal und Termin beim Notar. Ne? Also wenn du weißt, wie deine Gesellschaft heißen soll, ist das schon mal viel wert. Die meisten wissen nämlich das bei Gründung nicht.
Ist auch nicht wichtig, muss man dazu sagen.
Jein, es ist halt wichtig, ob die Gesellschaft eingetragen werden kann. Ja, heißt genau. Also, ja. Ich gehe zum Notar, sage ihm, was ich möchte, also entweder eine UG oder eine GmbH.
Meine die UG, Apple GmbH möchte ich bitte anmelden.
Zum Beispiel, ne? Könnte ein Problem werden. Aber nehmen wir mal an, ich will eine UG gründen, ich überlege mir eine Stammanlage, vielleicht 1.000 Euro, dann müssen die 1.000 Euro auch eingezahlt werden bei einer UG. Bei einer GmbH habe ich eine Mindesteinzahlung vom halben Stammkapital. Das heißt, es müssen mindestens 12.500 Euro eingezahlt sein. Bin ich zu zweit, ist die Mindesteinzahlung trotzdem bei 12.500 Euro. Das heißt, die Einlage eines jeden Einzelnen mindert sich.
So. Habe ich denn, ganz kurz, um darauf zurückzufragen, ja? Ich zahle 12.500 ein, ich hafte mit 25, richtig?
Du haftest immer, also erstmal bei der Gründung des Unternehmens haftest du mit den 25, aber grundsätzlich haftest du mit allem, was die Gesellschaft hat.
Genau. Okay, aber es heißt jetzt nicht, wenn ich die Hälfte einzahle, 50% des Stammkapitals, ich habe einen Haftungsfall in Höhe von 100.000 Euro, dass ich nur 50% selber hafte. Also sorry, dass ich 50% hafte, genau. Sondern ich hafte mit 12.500 nochmal privat. Und die GmbH mit allem, was sie hat. Also ich muss privat auffüllen bis auf 25.000 Euro.
Genau. Plus noch ein paar andere Sachen, wo man vielleicht verhaften könnte. Aber ja, nehmen wir mal an, klassischerweise keine Fremdfinanzierung, keine Schulden, sonst irgendwas an andere oder keine Forderung der Gesellschaft an dich. Dann haftest du mit der nicht geleisteten Einlage plus die Gesellschaft mit allem, was sie hat.
Okay.
Ja. Eine Frage vielleicht kurz zwischendrin, die sehr oft gestellt wird bei uns. Um das mal ein für alle Mal zu klären. Wenn ein Haftungsfall eintritt, in der Regel ist es ja so, dass sie, wie gesagt, mit dem Kapital der Gesellschaft gehaftet wird. Deswegen gründen viele eine UG oder GmbH. Jetzt ist es ja aber so, es gibt ja auch diese fahrlässige Haftung sozusagen, glaube ich, dass viele denken, ich kann machen, was ich will und wenn ich jemanden nicht bezahle oder irgendwas schief geht oder ich habe Gefahrgut irgendwo hingeschickt, so, dann habe ich eine GmbH deswegen. In welchen Fällen haftet man denn trotzdem privat?
Das ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Fangen wir mal mit den klassischen Asienseller, sage ich mal, an. Ja, okay, kurze Knapp ist im Steuerrecht immer schwierig. Aber du bestellst Ware, keine Ahnung, irgendwie USB-Kabel aus China und hier in Deutschland steckt jemand so ein USB-Kabel rein, über Nacht brennt die Bude ab und du hast die Qualität nicht kontrolliert, dann haftest du dafür. Du bist ein Verkehrbringer. Also für Ware, die aus einem Drittland nach Europa eingeführt wird, haftet immer der Geschäftsführer als ein Verkehrbringer. Da schützt sich quasi die GmbH nicht. Das wäre dann ein fahrlässiges oder ein grobes Verschulden. Du haftest für Darlehen in der Regel, die du aufnimmst. Ja, das heißt, die Bank wird dich immer als Bürgen nehmen. Also auch das ganz aktuell hat ein Mandant 1 Million Darlehen aufgenommen, sieht gerade nicht gut aus. Die Bank lehnt sich zurück und sagt, ja, Geld kriege ich ja von dir, lieber Mandant. Das ist dann immer noch ärgerlich, aber nicht ganz so schlimm.
Million Darlehen. Ganz kurz, wo war der vom Umsatz, darfst du es sagen?
Knapp 10 Millionen Euro.
Im Jahr?
Im Jahr.
Okay, gut, dann ist 1 Million Darlehen ja jetzt nicht irgendwie utopisch oder so.
Nee, aber tatsächlich jetzt zur Black Week, Weihnachtsgeschäft, schlecht verkauft, irgendwie 40% unter Vorjahresniveau und das sieht einfach nicht gut aus. So. Aber tatsächlich, das ist ein Riesenthema. Oder du hast ein Gesellschafterverrechnungskonto in der Kapitalgesellschaft, weil du dir immer mal wieder Geld rausgenommen hast, du brauchtest mal hier ein bisschen was, da ein bisschen was und jetzt ist die Gesellschaft zahlungsunfähig, dann greift der Insolvenzverwalter auch auf diese Darlehen zu und versucht sie, wenn du keinen vernünftigen Vertrag darüber hast, es von dir zurückzufordern, dafür haftest du dann auch entsprechend.
Ja, klar, ich habe der GmbH Geld entnommen, ich schulde es der GmbH und die GmbH hat jetzt zum Beispiel 50.000 Euro Forderungen bei mir persönlich. Wenn die GmbH einen Haftungsfall von 50.000 Euro hat, dann kann sie natürlich sagen, hey, lieber Gesellschafter oder Geschäftsführer, gib mir bitte mein Geld zurück. Und dann, damit ich meine Schulden begleichen kann.
Ja, deswegen sind Verträge halt immer so exorbitant auch in dem Zusammenhang wichtig. Letztendlich auch eine GmbH oder eine Kapitalgesellschaft ist sehr formalistisch. Das heißt, du musst immer mit dir selber Verträge schließen. Ja, das wird tatsächlich im Gesellschaftsvertrag ist das so vorgesehen, dass der Geschäftsführer von dem sogenannten Selbstkontrahierungsverbot befreit ist, dass er Geschäfte mit sich selber schließen kann. Das muss auch gemacht werden und immer klar und eindeutig im Voraus. Heißt, erstelle ich halt hinterher erst einen Vertrag, ist der tatsächlich unwirksam.
Das
Ja,
heißt also, wenn ich mir
aber
Geld entnehme, muss ich einen Darlehensvertrag machen.
genau. Ja, aber tatsächlich ist das größte Problem einfach immer, dass man nur für normale Schäden die GmbH quasi als Schutz hat, aber immer dann, wenn Fahrlässigkeit oder ja grobes Verschulden vorliegt, dann springt die GmbH nicht an und schützt mich nicht, weil der Gesetzgeber sagt, hey Geschäftsführer, du bist dafür verantwortlich, du hättest es wissen müssen. Beispiel, auch jetzt hier ganz aktuell, Insolvenzthematik. Du siehst, du bist zahlungsunfähig. Du siehst also, du hast einen Liquiditätsplan und du weißt, in 4 Wochen gehen bei mir die Lampen aus. Dann beginnt eine Frist, in der du dich selber rühren musst als Geschäftsführer. Du hast dafür die Verantwortung. Bist du in der Zeit nicht tätig, haftest du tatsächlich auch für alles das, was dann passiert, privat. Und darauf setzen viele Insolvenzverwalter später.
Okay, krass, interessant.
Wir wollen jetzt nicht zu viel Angst schüren,
Nein,
natürlich,
nein, nein, passiert
aber
nicht.
man sollte auf jeden Fall wissen, welche Verpflichtungen man
Genau.
eingeht und welche Gesellschaft man dementsprechend wählt.
Genau, letztendlich geht es einfach nur darum, das sind einfach so Dinge, da musst du kurz und knapp drauf achten. Und wenn du das tust, hast du auch gar keine Probleme. Und ich sage mal, 99% der Seller, die achten da auch sehr akribisch drauf und schauen einfach, ja, dass sie entsprechend alles dokumentieren. Und keiner hat ja Interesse daran, sein Unternehmen vor die Wand zu fahren, sondern da passieren einfach ganz, ganz viele andere Dinge vorher, sodass ich persönlich hier noch nie eine Insolvenz eines Online-Händlers hatte.
Okay, wir waren noch beim Notar. Dann springen wir mal zurück zum Notar
Genau,
zur GmbH
also,
Gründung.
genau. Wir haben jetzt uns entschieden, UG oder GmbH. Dann müsste man dem Notar noch mitteilen, lieber Notar, prüft doch mal bitte, ob ich den Namen, den ich mir ausgedacht habe, auch verwenden kann. Starte mal eine Anfrage bei der IHK. Man selber kann auch zur IHK gehen und das da im Vorfeld prüfen, damit der Name auch wirklich safe ist und nachher das Amtsgericht nicht sagt, kann nicht eingetragen werden. So, aber dann, wenn alles safe ist, sagt der Notar, okay, dann bringen wir mal bitte den Kontoauszug über die Einzahlung, wenn das Standbild runtergesetzt ist. Und dann wird es quasi erst ans Amtsgericht übermittelt. Heißt, nach dem Notartermin brauche ich meine Urkunde, muss damit zur Bank gehen. Die habe ich vielleicht vorher sogar schon idealerweise wiederum gebrieft, dass es alles schneller geht. Eröffne ein Konto, zahle von meinem Privatkonto idealerweise dann, sagen wir mal, die 12.500 Euro ein, ziehe mir den Kontoauszug oder mache einen Screenshot und schicke den Notar. Der drückt auf den Knopf und übermittelt das ans Amtsgericht. Und dann dauert es in der Regel 14 Tage, 3 Wochen, bis die Kapitalgesellschaft eingetragen ist.
Okay, cool. Und ich darf auch erst, also wann darf ich anfangen zu verkaufen?
Theoretisch nach dem Notartermin, wobei dann meistens noch die Steuernummern vorliegen. Ja, denn dann habe ich ja erst nach dem Notartermin kann ich zum Beispiel meinen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auch erst abschicken. Vorher habe ich ja quasi keine Gesellschaft. Deswegen, das wäre der früheste Zeitpunkt, wo ich verkaufen kann. Habe normalerweise die Nummer nicht vorliegen, weil ich vorher die Gesellschaft nicht anmelden kann. Also quasi, wenn ich meine Steuernummern vorliegen habe.
Ich weiß nicht, ich
Okay.
hatte bei einer GmbH, hatte ich glaube ich jeden Tag beim Finanzamt angerufen, bis mir einer dann wirklich die Steuernummer durchgegeben hat sogar. Also ich habe nicht gewartet, bis die irgendwann ins Haus geflattert kamen.
Genau, wenn du Druck hast, kannst du das auch machen. Ne? Je nachdem, wie der Finanzbeamte drauf ist und wie freundlich man fragt, kann das dazu führen, dass du viel eher die Steuernummer bekommst. Wenn es ganz blöd läuft und du hast einen, der ist mega angenervt von dir, dann kommt dein Antrag einfach wieder ganz nach unten und der stellt deine Telefonnummer einfach als blockiert ein.
Oh, okay. Also keine Spielchen anfangen. Ich frage
Ja,
mich immer, es
also
klingt immer
freundlich
so,
sein.
wenn man über Finanzämter spricht oder auch die Deutsche Post, wenn du da anrufst und dann kriegst du immer so eine Banddurchsage. Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu verlängerten Wartezeiten kommen. Ich frage mich immer, was für eine aktuelle Situation? Ist es ein Dauerzustand? Es
Ist
ist
es.
in so vielen Behörden oder irgendwelchen Dienstleistern, wo man anruft, aktuell haben wir ein erhöhtes Aufkommen an Nachfragen. Ich denke mir so, ja, warum denn aktuell ist? Also zu Corona ist mir das besonders aufgefallen, weil da war irgendwie der Excuse für jeden auch okay. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass niemand diesen Disclaimer rausgenommen hat und alle sich darauf ausruhen, aufgrund der aktuellen Lage. Und überall dauert es einfach ewig. Also auch bei den Finanzämtern
Ist
vor allem.
tatsächlich so, aber auch dort ist das Thema Personalmangel. Ne? Die versuchen massiv einfach nachzurüsten, weil ganz viele jetzt in Pension immer weitergehen und sie finden einfach keinen Nachwuchs, der dann die Mehrarbeit, denn es werden ja immer mehr Unternehmen, irgendwie kompensieren kann. Und Digitalisierung ist ja nicht so das Riesenthema in der Finanzverwaltung. Das findet einfach schlichtweg in der Bürokratie nicht statt oder es sind Insellösungen, sodass es einfach kein einheitliches Vorgehen gibt. Ist so ein bisschen, ne, ohne jetzt die Finanzverwaltung da in Schutz nehmen zu wollen, der Föderalismus in Deutschland, hätten wir jemand, der, oder hätten wir keine Bundesländer, sondern eine einheitliche Vorgabe, dann wäre das alles viel smarter und man könnte, wie zum Beispiel in Estland, innerhalb von einer Woche eine Kapitalgesellschaft gründen, hätte seine Steuernummer und hätte wahrscheinlich schon die ersten Sales gemacht.
Ja. Okay, dann spulen wir mal vor zu den ersten Sales. Wir haben jetzt unsere Steuernummer bekommen, haben uns mit dem Finanzamt rumgeschlagen. Der Beamte fand uns irgendwie doch cool, hat uns die Steuernummer gegeben. Und wir fangen an zu verkaufen. Was muss ich jetzt als Vorbildseller machen? Ich habe jetzt einen Steuerberater, ich bin jetzt, sag ich mal, bei dir Mandant. Was muss ich tun? Was muss ich dir bereitstellen? Und wie läuft das alles?
Erstmal brauchst du, wenn du anfängst zu verkaufen, ein vernünftiges Rechnungstool, damit deine Rechnungen ordnungsgemäß versendet werden und dokumentiert werden und damit du halt immer eine entsprechende Beweiskraft hast für entsprechende Prüfung. Du musst nicht unbedingt Rechnung schreiben, aber du bist dann immer der Beweislast. Von daher ist es zu empfehlen, ein Rechnungstool zu verwenden. Na, da nimmst du also halt eines der etwas besseren Rechnungstools, wie zum Beispiel EasyBill oder AMA Invoice. Und damit bist du erstmal schon relativ safe, was die Verkaufsseite betrifft. Wir haben ja gesagt, OSS-Verfahren sollte man gleich sich mit registrieren. Das heißt, du kannst auch gleich in deinem Rechnungsprogramm und in Amazon einstellen, dass du in alle europäischen Länder verkaufst, aber nicht dort lagerst. Ja? Und dann sammelst du als Seller erst einmal deine Belege. Du bist zur monatlichen Abgabe verpflichtet in der Regel und sammelst quasi die Ausgabenbelege, die du ja letztendlich fabrizierst, Wareneinkauf, für Software deine Rechnung und übermittelst die idealerweise elektronisch über eine Plattform dann am Ende des Monats oder zu Beginn des Folgemonats an den Steuerberater, damit er die Daten entsprechend verarbeiten kann.
Genau, ihr
Auch
geht also
hier.
einfach ganz stupide gesagt euren Kontoauszug durch und schaut, dass zu jeder Position am entsprechenden Beleg da
Genau.
ist. Kurzer Hack an der Stelle, N26 ist eine relativ coole Bank, die sehr modern ist und da kannst du einfach online an jeder Buchung einfach einen Tag geben. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei NC-Hackers machen wir das so, dass wir jeder Buchung einen Tag geben, weil wir da, Thomas, du weißt es selber, keine Ahnung, wie viele Buchungen wir am Tag haben. Das macht es halt am Ende für den Buchhalter sehr aufwendig. Und dann kannst du jeder Buchung einen Tag geben, kannst sagen, Beleg vorhanden. Also heißt für dich dann, Beleg liegt vor, ist schon abgelegt für den Buchhalter. Und geht am Ende so alles durch. Und Einzahlungen sind halt so, dafür habt ihr keine aktive Rechnung. Die sind ja die, die von Amazon kommen. Da brauche ich halt die Amazon-Belege und die Rechnungstool-Belege eigentlich, ne?
Genau, letztendlich auch die werden dir über Amazon bereitgestellt. Je nachdem, wie dein Berater arbeitet, ruft er sich entweder selber ab. Im Idealfall hast du aber alles in deiner Hand und rufst selber dann die Rechnung ab, beziehungsweise die Auszahlung, die verarbeitet dann der Steuerberater selbst, denn er verknüpft sich mit dem Amazon-Account. Entweder lädt er die Daten runter und konvertiert sie, um sie in die Buchhaltung einzuspielen, oder er hat eine direkte Anbindung, je nach Rechnungstool wiederum, und kann sie dann verarbeiten und sieht dann einfach, okay, was ist denn am Ende des Tages auf dein Girokonto von Amazon ausgezahlt worden?
Okay, cool. Dann lade ich euch jede Woche mein Zeug hoch. Ihr schickt mir immer die monatlichen Auswertungen
Genau.
und irgendwann gibt es einen Jahresabschluss.
Irgendwann gibt es einen Jahresabschluss. Idealerweise bist du da dann auch als Seller so ein bisschen hinterher, dass du deinen Jahresabschluss, deine Gewinnermittlung relativ zeitnah bekommst. Denn viele lassen es gerne mal schleifen, aber es ist wie überall, wer am lautesten schreit, der wird natürlich zuerst bedient. Gerade die, die eine Finanzierung brauchen, die am Umzug umstrukturieren sind oder dergleichen, die werden natürlich bevorzugt bedient. Deswegen sollte man als Seller halt auch immer hinterher sein, dass man das selber auch nicht verdrängt, dass man das Thema abgeschlossen bekommt und sich selber in den Fokus zu rücken und zu sagen, hey, ich brauche meine Gewinnermittlung, dann wird sie fertiggestellt. Passiert das nicht, kann es halt passieren, dass wenn ich meine Umsätze, meine Gewinne und meine Ausgaben nicht im Blick habe, ja, dass ich halt einen ziemlich blöden Effekt habe, nämlich, dass ich so ja im dritten Jahr bin und auf einmal meine Steuernachzahlung für, sagen wir mal jetzt in diesem Fall das Jahr 2020 oder sagen wir 2021, 2022 und dann laufende Voraussagen für 23 kommen. Dieses verrückte dritte Jahr, was man sagt, was schwierig werden kann, weil alle Zahlungen dann, wenn es zur Nachzahlung kommt, geballt kommen. Und das kann extrem teuer werden und mich als Seller massiv nach hinten werfen. Deswegen ist es immer sinnvoll, frühestmöglich hinter seine Steuererklärung her zu sein, sich mit dem Sachbearbeiter gutzustellen, dass das zeitnah bearbeitet wird, und dann, ja, dass man quasi in so einem Flow drin ist. Was
Lass uns
anderes
da
ist
mal
es,
tiefer reingehen, kurz.
ja?
Wir haben am 31. diesen Jahres, also jetzt der 17. Januar, wir sind im April gelauncht. Am 31.12.2023 ist das Jahr vorbei. Ich habe in der letzten Belege hochgeladen. Wann seid ihr verpflichtet dazu, den Jahresabschluss abzugeben? Damit wir eben ganz kurz dazu kommen, wie kommt es überhaupt zu diesem dritten Jahr? Weil wir müssen den Jahresabschluss ja nicht sofort abgeben.
Nee, genau. Also, wenn wir jetzt das Jahr 2023 betrachten, bist du, wenn du einen Steuerberater hast, verpflichtet, diesen bis zum 31.07., wenn ich mich jetzt nicht versehen habe, 2025 einzureichen. Das
Also
heißt,
anderthalb
das
Jahre später.
verdammt lange Zeit, genau. Durch Corona sind die Fristen noch ein bisschen verlängert. Irgendwann wird es wieder auf Februar zurückgeführt, dann Februar 26 oder 27 oder 28. Aber Stand jetzt ist es noch Sommer 2025. Und weil ich so lange Zeit habe, lassen es einfach auch viele gerne schleifen und haben nicht mehr im Hinterkopf, wie sah dann meine betriebswirtschaftliche Auswertung aus. Bei uns ist es halt so, dass die Mitarbeiter halt schon darauf achten und dann auch mitteilen, pass mal auf, hey, da steht jetzt ein größerer Gewinn. Achte mal drauf, da kommt entsprechende Nachzahlung auf dich zu. Was aber halt, wenn du nur kleine Gewinne hast, die Frage ist erstmal, was ist groß? Ne? Nehmen wir mal an, da stehen 10.000 Euro Gewinn. Das ist tatsächlich überschaubar, wenn du, wenn du halt nur mit großen Zahlen zu tun hast. Bist du Anfänger in Anführungsstrichen, sind 10.000 Euro Gewinn für dich einfach riesig viel. Deswegen sollte man selber sich halt auch immer einen Blick darüber verschaffen, um was reden wir denn da und wie. Ja, was sagt denn so eine BWA, betriebswirtschaftliche Auswertung, aus? Und wie lese ich die? Was muss ich dabei beachten?
Genau,
Ich
und im
glaube, ein
Endeffekt
Denkfehler,
habe ich
den viele
ja.
auch machen.
Sorry, Marc, mach du ruhig.
Ja, ist auch, dass, wenn jetzt zum Beispiel im ersten Jahr wenig Gewinn gemacht wird, dann plötzlich im nächsten Jahr eskaliert es komplett und die Gewinne sind viel, viel höher, aber die Vorauszahlungen sind noch gar nicht irgendwie angepasst, dass man
Genau.
dann gar nicht mehr damit rechnet, oh, im Jahr drauf, die Vorauszahlungen werden riesig sein und ich muss noch alles nachzahlen. Das
Genau.
kommt dann alles auf
Ja.
einmal.
Genau, das ist halt die Zusammenballung dann der Nachzahlung, wo keiner mit rechnet, denn das Business ist so schnelllebig. Und wenn wir mal im Jahr 2025 sind, bei einem Seller, der in 23 angefangen hat, für den ist das ja Milliarden Lichtjahre entfernt schon. Der ist im Gedanken halt von null auf, ich sag mal irgendwie, wenn es gut läuft, deutlich über 1 Million Euro Umsatz, vielleicht noch mehr gewachsen, und hat seinen Job wahrscheinlich gekündigt, macht das jetzt in Vollzeit, seine Selbstständigkeit, hat vielleicht sogar schon umgewandelt oder. Also da ist so viel dazwischen passiert, dass er es gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Aber das müsst ihr euch halt immer wieder vor Augen halten, wie ist die Entwicklung meines Unternehmens und ne, was ist denn noch zu erledigen?
Ja.
Ja, wir Steuerberater sind da in der Verantwortung, aber nur weil man jemanden beauftragt, ist man selber als Seller halt auch immer noch in der Verantwortung, denn man übernimmt ja dafür leider die Haftung. Ihr haftet für das, was ihr da macht, und deswegen müsst ihr halt auch verstehen, was da passiert und selber auch hinterher sein.
Ich erkläre nochmal für die, die es wirklich noch nie gehört haben. Vorauszahlungen sind die Zahlungen, die auf Basis dessen kommen, was ihr so schätzt an Gewinn. Also wenn ihr diesen Erfassungsbogen auch bekommt, Thomas, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin, gebt ihr einen geschätzten Gewinn ab. Und dann sagt das Finanzamt, okay, zum Beispiel quartalsweise kommt jetzt die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer auf Basis des Gewinns, den du angegeben hast. Zum Beispiel bei 10.000 Euro für Gewinn, den du erwartest für das Jahr, buchen sie dann halt eben insgesamt 3.000 Euro ab, so ganz grob geschätzt, über das Jahr. Und wenn du dann 20.000 Euro Gewinn hast, wird dann quasi die tatsächliche Steuerlast ausgerechnet und mit der Vorauszahlung, die du bereits geleistet hast, verrechnet. Und du musst dann halt eben nachzahlen. Und das Problem ist halt dann, wenn alle denken, sie machen keinen Gewinn, machen dann am Ende des Jahres 100.000 Gewinn, müssen 30.000 Euro Steuern zahlen, aber merken das erst anderthalb Jahre später. Und dann kommt dieses verflixte dritte Jahr. Dann musst du halt für 2 Jahre nachzahlen und fürs dritte Jahr vorauszahlen oder ja, fürs dritte Jahr.
Genau. Und das kommt halt alles zeitlich innerhalb dann eines Monats, wenn es blöd läuft. Also gibt die Steuererklärung ab, dann wird sie ein bisschen bearbeitet, dann kommt der Steuerbescheid und dann hast du einen Monat Zeit, das alles zu bezahlen. Und das, ja, kann einfach vielen Schwierigkeiten bereiten.
Ja, genau, auch da, soll einem keine Angst machen. Es ist einfach nur, man muss sich für solche Sachen halt eben Gedanken machen. Und ich glaube, den Hack, den halt viele machen, ist einfach, sich sofort die letzte BWA geben zu lassen. Und aufgrund der letzten BWA siehst du ja den Gewinn und dann legst du dir halt 30% pauschal dafür auf dein Steuerkonto. Und du weißt halt, okay, diese 30% werden anderthalb Jahre später fällig. Jetzt musst du genau überlegen, was mache ich mit diesem Geld, was ich mir zurückgelegt habe. Will ich mir oder traue ich mir zu, das Geld nochmal zu nehmen, mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich es anderthalb Jahre später wieder zurückholen kann. Also ich kann ja die 30.000 Euro, die ich mir zurückgelegt habe, nochmal verwenden. Aber sie müssen anderthalb Jahre später wieder auf ihrem Platz stehen, weil ich sie dann brauche. Und das Problem ist halt, dass viele sich das Geld dann nehmen, damit einfach stumpf arbeiten und dann kommt die Steuerschelle, das dritte Jahr, und dann kannst du es halt eben nicht zahlen und hast das Problem, weil das Geld irgendwie in Ware steckt.
Genau, klassischerweise. Ne? Im Idealfall ist die Ware dann auch noch gut verkäuflich und lässt sich umsetzen, aber klar, ne, sie ist erstmal gebunden und damit habe ich mein Problem, denn jeder kennt es in dem Bereich, das größte Thema, was ich immer als Seller habe, ist Cashflow.
Ja, ja. Okay, dann haben wir jetzt ordentlich Umsatz gemacht. Ich glaube, so langsam rutschen wir in die Bilanzierung rein als Einzelunternehmer.
Genau. So, jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich also mehr wie 60.000 Euro Gewinn habe oder 600.000 Euro Umsatz, kann ich oder werde ich irgendwann von der Finanzverwaltung aufgefordert zu bilanzieren. Und das ist für die, diejenigen, die mit einer Einnahmenüberschussrechnung starten, dieser Wechsel zur Bilanzierung ist immer relativ teuer. Denn was wir eingangs gesagt haben, wenn ich bilanziere wie eine Kapitalgesellschaft, ist der mein Wareneinkauf leider nicht gleich Betriebsausgabe. Und genau das wird jetzt einfach wieder korrigiert. Denn ich habe im Laufe des Jahres immer ganz viel Ware eingekauft und dann stellt sich im Rahmen des Wechsels zur Bilanzierung die Frage, wie hoch ist denn mein Warebestand und was habe ich denn vielleicht schon an Anzahlungen an meinen Supplier geleistet? Und das wird durch diese Übergangsrechnung korrigiert. Das heißt, ich habe eine Korrektur des Warenbestandes und meiner geleisteten Anzahlung. Und wenn wir einfach mal davon ausgehen, ich habe mein Unternehmen in, keine Ahnung, 2025, sagen wir mal Ende des Jahres 2025, auf 0 Euro Gewinn gefahren im Rahmen einer Einnahmenüberschussrechnung. Ich habe aber 100.000 Euro an Warenbestand und 50.000 Euro an geleisteter Anzahlung. Dann sieht der Übergangsgewinn so aus, dass ich plus 100.000 Euro, nämlich meinen Warenbestand, versteuern muss, plus 50 Euro geleistete Anzahlung. Das heißt, ich habe einen Gewinn auf einmal durch den Übergang von 150.000 Euro, obwohl sich grundsätzlich gar nichts verändert hat,
nichts geändert.
Nur die Art der Bilanzierung.
Und dein Kontostand ist gleich wie vorher. Du hast nicht 150.000 Euro mehr auf deinem Konto.
Genau, und das ist einfach halt das Thema. Aber wenn der Wechsel zum 01.01.26 erfolgt, muss ich auch das relativ zeitnah wissen, damit ich dafür Rücklagen bilden kann. Denn die Steuererklärung 2026 ist dann im Sommer, Frühjahr 2028 einzugeben. Also auch noch ganz, ganz viel Zeit bis dahin. Aber ich muss es wissen, dass ich meine Rücklagen wieder bilden kann und entsprechend reagieren kann.
Genau, warum ist jetzt der Jahresabschluss wichtig? Ganz kurz, weil nur dadurch das Finanzamt halt merkt, okay, wir sind über dieser Grenze. Heißt also, wenn ich dieses Jahr schon über die Grenze komme, weiß das Finanzamt erst davon 2025, das heißt, ich bin erst dann, glaube ich, im Folgejahr auch erst 2026 dann bilanzierungspflichtig.
Genau. Stand jetzt ist das so. Im Augenblick ist es so, dass die Finanzverwaltung nicht die Umsätze trackt, was sie ja machen könnte, und würde feststellen, du strammst im Laufe des Jahres über 600.000 Euro und fordert dich auf. Aber passiert momentan nicht. Das heißt, sie sehen es immer erst, wenn die Unterlagen eingereicht werden, dass hier einfach ein Wechsel zur Bilanzierung dann stattfinden muss. Und das wird immer dann im Frühjahr des Folgejahres passieren. Dann wirst du dazu aufgefordert. Heißt also für 2023 wahrscheinlich erst im Frühjahr 25, vielleicht sogar erst in 26. Aber auch dort ist ein bisschen Bewegung drin, denn theoretisch liegen die Zahlen der Finanzverwaltung ja vor, zumindest die Umsatzzahlen. Und sie könnten direkt bei Überschreiten der 600.000-Euro-Grenze sagen, zack, ab nächstes Jahr bist du bilanzierungspflichtig.
Ich vermute, das ist wahrscheinlich auch die Stelle, wo viele dann sagen, okay, jetzt lohnt es sich irgendwie umzuwandeln oder eine GmbH zu wechseln, weil der Vorteil am Ende jetzt nicht mehr da ist.
Definitiv, ne? Das ist dann also der Punkt, wo ich mir überlegen muss, wann switche ich denn in eine Kapitalgesellschaft und wie ist meine Planung? Was möchte ich weiterhin machen? So, und wenn ich dann in eine Kapitalgesellschaft wechseln will, dann brauche ich sowieso einen Jahresabschluss, sprich eine Bilanz, muss quasi diese Umwandlung vorher gemacht haben. Und diese Umwandlung kann ich in den ersten 8 Monaten des Jahres machen und dafür dann meinen Jahresabschluss zum 31.12. des Vorjahres verwenden. Heißt also, wenn ich jetzt nehmen wir wieder das Jahr 2025 ist abgeschlossen, ich mache meinen Jahresabschluss auf den 31.12.2025, könnte ich jetzt bis August 2026 umwandeln und es wäre steuerlich so, zumindest ertragsteuerlich so, als ob ich im gesamten Jahr 2026, nämlich ab dem 1.1., schon in der Kapitalgesellschaft gewesen bin. Nur rein weg ertragsteuerlich heißt für die Ermittlung der Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer oder im Vergleich zum Einzelunternehmen zur Einkommensteuer und habe damit dann die etwas günstigere Besteuerung im Steuersatz von der Kapitalgesellschaft, nämlich im Schnitt 30%. Umsatzsteuerlich ist es egal. Umsatzsteuerlich bin ich als Kapitalgesellschaft, wenn die Gesellschaft ins Handelsregister eingetragen ist. Das ist so der Break, den ich dann halt wiederum bei der Umstrukturierung beachten muss, dass ich da dann einfach rechtzeitig meine Rechnungsstellung und meine Rechnung, die ich bekomme, umstelle.
Wollen wir mal ganz kurz die Umwandlung umschreiben, wie das, also ganz grob, ich glaube, wenn wir da jetzt tief reingehen, das ist eine eigene Folge plus noch zwei weitere Folgen, aber so ganz grob vom Ablauf.
Genau, vom Ablauf her. Ich muss überlegen, wann will ich umwandeln. Und wenn ich jetzt im Frühjahr bin und ich weiß, ich will in dem Jahr umstrukturieren, dann würde ich mir erst einmal einen Rechtsanwalt suchen oder meinen Steuerberater kontaktieren und mit dem besprechen, hey, mit welchem Rechtsanwalt können wir das Ganze machen, damit wir einfach auch ein gutes Vertragswerk dazu bekommen, ohne für viele Fans und ohne, dass es exorbitant teuer wird. Denn hier sind die Kosten von, ich sag mal, 4.000 bis 5.000 € pro Umstrukturierung bis hin zu 15.000 € für denselben Sachverhalt. Also sollte man da halt schon schauen, wie man da nimmt. Und dann geht's los. Ich muss meine Kapitalgesellschaft erstmal selber gründen. Die muss ich bar gründen mit Cash. Warum? Selbes Szenario, wie ich im Vorfeld bei meinem Unternehmen hatte. Ich brauche halt eine Umsatzsteuer-ID und eine Steuernummer für meinen Amazon-Account. Die muss ich also quasi erstmal haben. Das heißt, ich muss meine Kapitalgesellschaft gründen, alles einzahlen, die Steuernummer beantragen und die Umsatzsteuer-ID beantragen, damit ich dann, wenn ich denn umwandeln will, auch meine Steuernummer habe. Idealerweise lagere ich schon in Polen und Tschechien, vielleicht sogar PANEU-weit, und dann brauche ich auch noch alle diese Steuernummern im Zeitpunkt meiner Umwandlung. Habe ich die nicht, kriege ich ein umsatzsteuerliches Problem. Das heißt, nehmt euch wirklich die Zeit vorher, wenn ihr umstrukturieren wollt, und überlegt, was braucht ihr alles, sprecht weit im Voraus mit eurem steuerlichen Berater darüber und nicht irgendwie so im Juli eines Jahres, übrigens, ich möchte noch rückwirkend zum 1.1.
In 4 Wochen.
umwandeln, genau, dann geht das definitiv in die Hose und wird richtig teuer. Es das heißt nicht, dass ich nicht in dem Jahr trotzdem umwandeln kann, aber dann nicht mehr so smart mit dem Jahresabschluss auf den 31.12., sondern ich brauche einen Zwischenabschluss, der kostet wieder mehr Geld und das kann man sich alles durch eine ja, ganz normale Planung mit einem halben Jahr Vorlauf sparen. Dann habe ich einfach klare Abläufe, klare Strukturen und ich weiß, wann muss ich was machen. Im Zweifel, gerade wenn ich PANEU verkaufen will, muss ich auch vor Ort vielleicht ein bisschen Druck machen bei den Steuerberatern, dass die hinterher telefonieren, dass ich meine spanische oder französische Umsatzsteuer-ID bekomme.
Ganz kurz vielleicht, weil wir ja auch neulich das Thema bei mir hatten tatsächlich. Es gibt ja die Möglichkeit, einerseits umzuwandeln, aber auch natürlich zu verkaufen praktisch. Also entweder das Einzelunternehmen, die GmbH zu verkaufen, oder kann man ja auch unterscheiden, entweder das Asset der Marke in die GmbH zu verkaufen oder das ganze Unternehmen, das ganze Einzelunternehmen zu verkaufen. Und da hatten wir ja neulich auch erst drüber gesprochen, dass das nicht so einfach ist, wie man denkt, oder da absurde Sachen passieren können. Vielleicht sollten wir darauf nochmal kurz eingehen.
Genau, also der Klassiker, das wollen auch viele Händler und machen es auch einfach so. Sie verkaufen ihr Unternehmen an ihre Kapitalgesellschaft. Sie gucken, was der Warenbestand wert, so ein bisschen was fürs Listing on top und verkaufen dann alles an ihre Kapitalgesellschaft und meinen, sie sind dann damit durch. Kann man machen, wird aber zu Problemen führen im Rahmen einer Betriebsprüfung. Und die Erfahrung zeigt, nach jeder Umstrukturierung kommt in der Regel eine Betriebsprüfung. Vielleicht nur eine Sonderprüfung, vielleicht werden auch noch Verträge angefordert, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch. Mit der Folge, dass dann im Rahmen einer Prüfung sich diese Kaufverträge angeschaut werden und verworfen werden. Warum? Weil der Gesetzgeber sagt, wenn ich ein Unternehmen veräußere, quasi an mich selber, meine Kapitalgesellschaft, muss das bewertet werden. Und die Bewertung erfolgt über das sogenannte vereinfachte Ertragswertverfahren. Und das nimmt einfach den durchschnittlichen Gewinn der letzten 3 Jahre, abzüglich Steuern, mal ganz salopp gesagt. Und dieser Wert wird im Durchschnitt errechnet und der wird mit 13,75 multipliziert. Und das sind einfach ganz große Werte, die dann einen
Das
auf die
heißt, bei
Füße fallen können.
100.000 Gewinn der letzten 3 Jahre, was nicht viel ist, müsste ich 1,3 Millionen als Verkaufspreis.
Genau. Genau. Auch
Okay.
hier hat ein Mandant tatsächlich gemacht mit seinem Unternehmen, schätzt jetzt die Finanzverwaltung den Verkaufspreis auf 2,8 Millionen Euro. Mit der Folge, da steht so ein bisschen was gerade an potenziellen Steuerzahlungen im Raum, wo wir auch vor das Finanzgericht gehen und
840.000.
weitergehen. Genau. Der schläft also die letzten Monate, die Prüfung geht schon ein bisschen länger, sehr schlecht, aber das kann eine Konsequenz sein. Deswegen muss man da höllisch aufpassen.
Ja. Ist das bei einem Asset-Verkauf genauso wie bei einem ganzen Unternehmensverkauf zu sehen vom Kaufpreis?
Es kommt immer darauf an, an wen verkaufe ich. Verkaufe ich an jemanden fremden Dritten? Nein, habe ich da keine Bauchschmerzen? Ist ja eine ganz andere Person. Verkaufe ich aber an meine eigene GmbH, dann ist die quasi ein naher Angehöriger. Und dann habe ich das Bewertungsproblem, denn ich würde ja mein Unternehmen auch nicht nur Wareneinkauf oder mein Warenbestand plus kleinen Aufschlag an irgendjemand anders verkaufen. Ist ja total absurd, macht ja einfach keiner. Und deswegen habe ich bei fremden Personen kein Thema, bei nahestehenden Personen immer ein Problem.
Was ist denn, wenn ich jetzt Einzelunternehmen gestartet habe und schon, sage ich mal, ein Produkt ausgearbeitet habe? Ich habe vielleicht schon Fotos, aber ich habe noch nicht verkauft und entscheide mich kurz vor Verkauf noch dazu, eine GmbH zu machen. Dann kann ich ja nicht in diese Falle tappen, weil ich habe noch keinen Umsatz, ich habe ja eigentlich nichts. Ich habe
Genau.
vielleicht ein bisschen Kopf reingesteckt, aber eigentlich auch sonst nichts.
Genau, auch hier müsste man sich einen Kaufpreis überlegen für Eintragung Marke und dergleichen. Da würde ich halt schon einen Kaufpreis festsetzen, aber ja, da kannst du noch den Switch machen, denn es ist ja nichts passiert. Ja, du hast vielleicht ein Produkt, wenn überhaupt, idealerweise hast du das noch nicht mal, dann bin ich damit fein. Aber wenn du halt erstmal angefangen hast zu verkaufen, wird es immer schwieriger.
Ja, weil dann entsteht schon wirklicher Wert und dann sieht man auch
Genau.
Gewinn, weil wenn du halt Gewinn machst, ist die Firma etwas wert und dann weiß die Finanzverwaltung auch, okay, I know what you got, du willst umfirmieren, weil du Gewinn machst und halt keine Steuern zahlen willst oder
Genau.
weniger
Und
Steuern zahlen willst.
ja, genau, ne? Und die sind da wirklich sehr, sehr restriktiv und ziehen das halt auch durch. Von daher, ja, muss man da vorsichtig sein, man muss sich Gedanken drüber machen und dann sollte man halt auch auf seinen steuerlichen Berater hören. Ja, und mit dem einfach mal eruieren, was gibt es da alternativ für Möglichkeiten? Alle wollen sie ungern umstrukturieren, weil sie gerne später die Möglichkeit eines Share Deals haben wollen und keine Sperrfrist. Denn die
Ja.
habe ich bei einer Umwandlung leider, eine Sperrfrist von 7 Jahren. Das heißt, ich kann mein Unternehmen quasi gar nicht wirklich doch, ich kann es schon verkaufen, aber ich habe eine rückwirkende Besteuerung auf dem Umwandlungszeitpunkt. Da würde nämlich der Gesetzgeber dann sagen, was war das Unternehmen damals wert und würde es dann rückwirkend besteuern. Es gibt einen 7-Jahres-Zeitraum und diese Besteuerung wird jedes Jahr um ein Siebtel weniger, wenn man es mal so salopp sagen will. Und das wollen einfach viele umgehen, weil sie ja hoffen, einfach einen Exit hinzulegen und dann bremst natürlich so eine Sperrfrist und so eine rückwirkende Besteuerung schon ein bisschen aus.
Okay, dann lass uns doch mal, wir sind schon beim Thema Exit. Wir sind jetzt erfolgreicher Seller, haben auf die Bilanzierung umgestellt und Leute, alleine die zuhören, das klingt alles gerade so dramatisch. Wenn man einfach seine Hausaufgaben macht und vernünftig mit Experten darüber spricht und sich genug Content darüber reinzieht und versteht, wie es funktioniert, dann kann man das alles managen. Das ist kein Problem. Also Marc und ich haben auch nicht Steuerrecht studiert und haben es trotzdem irgendwie hinbekommen. Es klingt alles sehr kompliziert, ist natürlich auch klar. Thomas ist absoluter Vollprofi. Für ihn ist das tägliches Geschäft und er erklärt das alles. Aber wir reden hier auch gerade natürlich von Worst-Case-Szenarien und von allen Wenn-Dann-Szenarien.
Genau.
Und in, ich weiß nicht, wie viele Mandanten du jetzt hast, in 90, 95, 99% der Fälle smoothst das durch und du hast gerade wahrscheinlich zwei, drei Horrorszenarien ausgepackt.
Genau, das ist tatsächlich, ne? Also das ist so, bei fast allen läuft das vernünftig durch. Das sind oftmals so Leichen aus der Vergangenheit, die man von anderen Beratern übernimmt. Aber wenn man sich selber mit seinem Business beschäftigt, wenn man das offen kommuniziert, dann ist alles gar keine Raketenwissenschaft. Man muss sich selber halt mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, wie mit allem, ne? Das originäre Geschäft hat man sich auch mit beschäftigt, sonst wäre man gar nicht
Ja.
erfolgreich. Da gehören aber Steuern und solche Themen halt einfach mit dazu.
Gut, dann lass mal die Firma verkaufen. Was muss ich machen?
Ja, einen Käufer finden, ne? Also,
Okay, wir
so.
sind soweit. Wir haben einen Käufer, der will uns, wir sagen mal, einfach 1 Million glatt zahlen für unsere Firma. Wir haben 350.000 Gewinn gemacht im Jahr oder 300.000 irgendwie so um den Dreh. Und jetzt haben wir einen Käufer, der das Ding übernehmen möchte. Und ich denkt mir, geil, 1 Million Euro, die kriege ich jetzt, aber was passiert dann?
Ja, ist die Frage, was verkaufe ich? Ich gehe mal davon aus, erstmal im Rahmen eines Asset Deals. Das heißt, ich habe in dem Jahr meine 300.000 Euro Gewinn gemacht und wenn ich jetzt verkaufe, ist die Frage, was kann mein Verkaufspreis von 1 Million Euro noch mindern? Ist meistens der Warenbestand, der mitverkauft wird. Ich habe noch ein bisschen was irgendwie Spezielleres im Anlagevermögen, irgendwelche Markenrechte, aber nehmen wir mal, ich habe nichts und der Warenbestand kommt vielleicht auch noch zu den 1 Million Euro on top, dann versteuere ich 1 Million Euro ja, mit meinem Steuersatz von 30%. Meine 300.000 Euro Gewinn, die ich in dem Jahr gemacht habe, kommen auch nochmal dazu. Also 1,3 Millionen Euro mal 30% ist quasi das, was ich an Steuern haben muss oder zahlen muss für das Jahr dann aufgrund dieses Asset Deals.
Ja, es sind 390.000 Euro Steuern. Ich habe gerade mal überschlagen. Ja. Heißt also, wir haben 1 Million Verkaufspreis, haben aber auch 300.000 Gewinn gemacht. Dann bleiben uns 910.000 Euro über. Blöd gelaufen.
Genau. Ja, ne, es ist halt immer eine Frage der Betrachtung. Immerhin hast du halt auch einen Haufen Geld dafür bekommen. Ja. Und da muss man einfach schauen, was mache ich denn mit dem Geld? Was habe ich denn vor? Beispiel wiederum, klar ist erstmal jetzt blöd, ganz viel Steuern, aber jetzt habe ich vielleicht irgendeine kapitalintensive Idee im Folgejahr und ich produziere mir einen steuerlichen Verlust mit meiner Gesellschaft, die ich weiterhin habe, weil ich ja nicht die Füße hochlege, sondern weiterhin einfach agil unterwegs bin. Dann könnte ich jetzt meinen steuerlichen Verlust, zumindest was die Körperschaftsteuer beträgt, im Folgejahr zurücktragen. In das Jahr, nämlich ein Jahr kann ich das zurücktragen, in das Jahr, wo ich den Exit hatte und kann mir einen Teil von den Steuern auch noch wiederholen. Ist natürlich auf jeden Fall total blöd mit dieser hohen Steuerbelastung, 30%, aber das ist der saure Apfel, in den ich beißen muss, wenn ich ein Asset Deal mache. Mhm. Ganz klar. Habe ich einen Share Deal und habe eine Holdingstruktur vielleicht, dann komme ich im Idealfall mit einer Besteuerung von 1,5% durchs Loch, wobei ein Share Deal ist sehr selten. Kommt immer wieder vor, aber tatsächlich sehr selten. Und wenn ich keine Holdingstruktur habe, sondern nur selber der Anteilseigner bin, habe ich auch ungefähr eine Besteuerung von 30% der Kapitalgesellschaft im Rahmen eines Share Deals. Also es kommt dann hier ganz auf die Konstellation an, aber oftmals sind es halt Asset Deals, die durchgeführt werden, aber dann auch immer mit der Folge, dass diese sehr schnell realisiert werden, sehr schnell umgesetzt werden können im Vergleich zu Share Deals und ich halt auch schnell an meine Liquidität komme, um einfach neue Projekte zu starten oder mich einfach dann quasi zurückzulehnen und erstmal das Leben zu genießen.
Noch mehr sauer wäre der Apfel ja, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen habe und dann einen Exit mache von
genau.
den Steuern.
Ja. Aber kommt auch immer wieder vor, dass die Leute sagen, ja, jetzt habe ich hier zwar nur ein Einzelunternehmen, ich habe aber gar keinen Bock umzuwandeln und mir den ganzen Kostenapparat ans Bein zu binden. Ich will die Kohle verleben. Auch gehabt, irgendwie 1,5 Millionen Euro. So, dann weißt du, du musst einen Haufen Steuern drauf zahlen, wahrscheinlich im Schnitt 45%. Die Kohle ist weg. Aber dann hast du sie privat und du kannst sie völlig verjubeln. Hast du sie nur mit 30% besteuert in der Kapitalgesellschaft und du willst sie privat investieren, verjubeln, musst du dir entweder ein Darlehen gewähren oder es aus deiner Kapitalgesellschaft ausschütten. Mit der Folge, du zahlst nochmal Steuern drauf. Von daher ist immer die Frage,
nochmal, ne?
Ja, 26,75, aber ja, knapp 25%. Du musst halt einfach auch dort wissen, was willst du? Und dann kannst du sagen, ja, ich mache es über eine Kapitalgesellschaft oder über mein Einzelunternehmen, dann zahle ich höhere Steuern, aber maximale Flexibilität.
Und das ist halt ein einfaches Rechenbeispiel, wenn ich nämlich das Geld nicht verjubeln will, sondern ich will es anlegen, dann kann ich ja besser zum Beispiel, wenn ich jetzt 1 Million Euro übrig habe, ich schütte sie aus, dann habe ich halt, keine Ahnung, 75% über, also ich habe 750.000 Euro zum Anlegen. Wenn ich sie aber einfach mit der GmbH anlege, habe ich ja in der Summe 1 Million zum Anlegen. Klar kann ich sie privat nicht verwenden, aber ich lege sie ja eh an und diese 250.000 Euro arbeiten für mich mit, die ich mir gespart habe im Steuerschredder.
Genau.
Das heißt, ich kriege Zinsen, gleich viel Zinsen auf mehr Geld sozusagen. Und das zahlt sich hintenrum aus. Das ist einfach so wie 250.000 Euro Darlehen, die man bekommt.
Genau, ist halt die Frage, was mache ich damit? Investiere ich in ETFs oder vielleicht auch gründe ich eine Vermögensverwaltung, eine Kapitalgesellschaft, wo ich Immobilien dann drin halte und verwalte? Also das ist dann die Frage.
Cool. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles durch. Wir sind tatsächlich innerhalb von 50 Minuten jetzt hier zum Millionär geworden. zumindest in der Story, die wir jetzt hier besprochen haben. Haben wir noch irgendwas, Marc, was wir vergessen haben? Also ich glaube, wir haben sehr viel noch vergessen, aber...
Ja, ich glaube, man könnte über jedes einzelne Thema eine komplette Folge machen. Das ist einfach so. Aber ich glaube, es war eine gute Übersicht, um mal so grundlegend die Journey zu verstehen. Ja. Und in alles andere muss man sich sowieso dann selbst einarbeiten. Ich glaube, die Message ist einfach, Steuerthemen sind nicht nur Steuerberaterthemen, sondern du musst als Geschäftsführer, Gesellschafter auch selbst deine Themen im Griff haben, dich informieren, Content konsumieren, in Live-Calls gehen, Content reinziehen und
genau.
Ja,
und austauschen.
Im Griff.
Ja. Ne? Du auch über die Möglichkeiten, die ihr bietet. Man muss sich einfach austauschen, man muss miteinander sprechen. Das Ganze darf keine Blackbox sein, das darf ich nicht nur für mich hin, selber vor mich hin wurscheln, sondern ich muss halt einfach gucken, dass, wenn ich irgendwo mir unsicher bin, ich mir einfach halt auch Feedback reinhole.
Ja, sehr cool. Also an alle, die so ein bisschen überfordert sind, macht euch keine Sorgen, das hört sich alles schlimmer an, als es ist. Für alle, die Content haben möchten, was Amazon angeht, könnt ihr gerne auf unsere Webseite gehen, die ist unten in den Shownotes nochmal drin. Aber alle, die, also wir sind auch keine Steuerberatung, wir können natürlich die Basics euch vermitteln, aber dafür haben wir dann, für alles Fortschrittliche haben wir Thomas. Ich würde sagen, Thomas, erzähl du nochmal, wo kann man dich denn erreichen? Oder kann man dich gerade erreichen? Was ist da so der Stand?
Also auch das ist ja immer wieder ein Thema. Ja, zwischendurch nehmen wir immer wieder Mandanten auf. Tatsächlich haben wir jetzt aber erstmal gesagt, bis Sommer 23 lassen wir das mit neuen Mandanten erst einmal, um die alten Mandate besser abzuarbeiten können und einfach viele To-Dos, die anfallen, gerade Umstrukturierung in der ersten Jahreshälfte, das vernünftig abzuarbeiten oder Neugründungen, die wir noch ein bisschen haben. So, von daher, ab Sommer 23 könnt ihr gerne wieder auf uns zukommen. Von daher, wo kann man mich finden? Ja, am besten über unsere Website oder ihr vereinbart einfach einen Telefontermin und dann finden wir da schon einen Weg, wie wir vielleicht irgendwann zusammenkommen.
Oder alle, die jetzt, die Folge kommt ja genau in der Woche raus, wahrscheinlich in der eben sehr King Live ist, alle, die dort vor Ort sind, einfach den Thomas mal anquatschen.
Genau.
Vielleicht klärt es da auch die eine oder andere Frage.
Genau, also wir sind mit einem kleinen Team vor Ort, das heißt, meine Wenigkeit ist da, dann eine angestellte Steuerberaterin von uns, die Ines ist mit dabei, unser Kanzleimanager, der Mike, über den die meisten Anfragen laufen und unser angehender Steuerberater, Jendrik Hollmann, ist auch mit dabei, von daher, wenn ihr da Fragen habt, auch steuerliche Themen, freue ich mich einfach auf regen Austausch.
Sehr cool, dann danke für deine Zeit und sehr wir gerne. Sehen uns am Samstag.
Genau, dann bis zum Samstag.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unsere Webseite unter amz-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.